Ach, das ist doch für Anfänger, komm.
Genau.
Muss man auch synchronisieren?
No risk, no fun. Einmal klatschen. Ja, ja, komm, klatsch mal. Ja, das schneiden wir aber nicht raus.
Nee, wozu denn?
Heute mal.
Ach, ich schneide normalerweise.
Nein, heute mal Code Culture, Qualitätssicherung, keine.
Naja, so geht es. Heißt das, ich muss auch so dumme Witze machen wie Lukas?
Ja, ich bitte darum. Für alle, die sich jetzt wundern, was wir hier machen, wir sind irgendwie eine Stunde später als geplant, weil ich lange arbeiten musste. Wir sind völlig ausgehungert.
Anderthalb Stunden.
Ja, die letzte 10 Minuten, die lagen nicht mehr an mir. Wir haben uns hier
okay,
schon
eine Stunde 20.
I'm sorry.
Ich habe wenigstens was geschafft heute. Und,
ich nicht, ich habe die Füße hochgelegt.
Ja, krass. Warum du und ich nicht?
Vielleicht, weil du dich von dem kapitalistischen System, Vietcong-Schweine-System, ausbeuten lässt.
Ja, also ich habe heute festgestellt, dass wir morgen einen Pentest gegen unsere Software am Laufen haben und da musste ich noch ein paar Dinge, wie sagt man, klären.
Ah, wird dann die Software so richtig penetriert?
Ja, volle
Kanne. Okay, sehr gut.
Ja. Ich mache mal kurz mein Fenster zu, weil ich habe als guter Allmann natürlich jetzt gelüftet. Mhm. Deswegen, Tobi, mach doch mal die Begrüßung.
Sehr gut, ja, ich wollte den Ball nämlich direkt aufnehmen und die Begrüßung machen. Herzlich willkommen zur Folge 11, glaube ich, unseres Podcastes. Haben wir sonst immer die Nummer gesagt oder haben wir die weggelassen, weil wir sonst Folge durcheinander werfen können? Ich weiß nicht, auf jeden Fall zur momentan aktuellsten Folge, die wir gerade jetzt aufnehmen, wann auch immer ihr die hört, heute mit dabei. Achso, ich dachte, ihr stellt euch selber vor, der Rainer.
Achso. Ja.
Du musst schon
oder soll ich euch da reinführen?
Ich glaube, wir sind, glaube ich, nicht in der Lage herauszufinden, in welcher Reihenfolge wir uns vorstellen wollen, weil sonst platzen wir alle so gleichzeitig rein oder dann gibt es peinliche Stille. Also Ben hat immer kurz die Namen gesagt, also das hat er schon
besser gemacht. Okay, dann probiere ich das mal Ben-Style. Heute mit dabei am Mikrofon Markus.
Hallo.
Am anderen Mikrofon Schorsch.
Ich grüße euch.
Und am dritten Mikrofon Grisse.
Hallo.
Und ich bin natürlich auch mit dabei, leider Ben nicht. Der kann heute nicht, glaube ich, irgendwie. Ich meine, sonst wäre er da, logisch.
Ja,
so, erstes Thema, go.
Ja, genau, erstes Thema. Wir haben News tatsächlich. Nein, wir haben den Rückblick.
Ganze Menge.
Wir haben den Rückblick auf die Woche, weil wir haben jetzt eine neue Rubrik, die heißt Rückblick. Und da erzählen wir, was wir so die letzte Zeit erlebt haben. Irgendwie werden meine zwei Podcasts immer ähnlicher.
Woran mag das liegen?
Wir, das sind Tobi und ich, sind jetzt Kirchenmusiker. Oder?
Naja, de facto waren wir es ja schon vorher irgendwie,
aber jetzt
geprüft.
Sind auch geprüft.
Beziehungsweise du warst ja vorher auch schon und ich bin es noch nicht, weil mir fehlt ja noch ein kleiner Teil der Prüfung.
Stimmt, dir fehlt noch der eklige Teil.
Genau der.
Erzähl mal, was wir gemacht haben die letzten 2 Jahre und was das ist.
Wir haben den C-Kurs mit Schwerpunkt Popularmusik und du mit Hauptfach Klavier und ich mit Hauptfach Gitarre gemacht.
Ja genau, was ist denn so ein C-Kurs? Was ist das denn?
Bei der Württembergischen Landeskirche.
Ja.
Da kommt es schon ein bisschen zum Vorschein. Es handelt sich um eine kirchenmusikalische C-Ausbildung. Also die höchste kirchenmusikalische Ausbildung im Ehrenamt. Dann wäre das nächste
Ich glaube, wir kriegen schon Geld für jetzt. Deswegen haben wir's.
Ja, aber man kann ja auch im Ehrenamt Geld für kriegen.
Ja, richtig. Ich glaube, die richtige Bezeichnung ist nebenberuflich.
Das kann, stimmt, das kann sein, ja.
Es gibt hauptberufliche Kirchenmusiker, die sind B- oder A-Kirchenmusiker. Und B-Kirchenmusiker, die haben sowas wie einen Bachelor gemacht. Und A-Kirchenmusiker, die haben dann noch so einen Magister oder Master hinten dran. Und wenn man nicht studiert hat, aber trotzdem Kirchenmusik macht, dann ist man, wenn man sich da hat prüfen lassen, so wie Tobi und ich, dann ist man ein C-Kirchenmusiker.
Oder halt D, je nachdem. Wobei, es gibt es in der Württembergischen, glaube ich, nicht explizit.
Heißt,
da heißt es irgendwie Befähigungsnachweis
genau,
oder so.
Befähigungsnachweis, ja. Also alle Menschen, die so am im Gottesdienst an der Orgel sitzen, sind in der Regel geprüfte Kirchenmusiker und haben da was abgelegt und Tobi und ich haben das jetzt in Popularmusik gemacht. Das heißt, wir können jetzt nicht nur Orgel spielen, sondern wir können jetzt auch für das Volk, für Populus Musik machen.
Sehr popelig.
Ja. Wie lief denn die Prüfung ab bei dir? Also ich hatte wegen Corona, erstmal muss ich mich testen lassen, weil wir hatten die Prüfung an der Kirchenmusikhochschule in Tübingen und ganz Tübingen ist ein großes Pilotprojekt und sie haben gedacht, hey, wie im hochdigitalisierten Deutschland, wie machen wir da die Corona-Prüfprozesse mit Warteschlangen und Papier?
War ziemlich geil. Ich bin da kurz hin, hat mir das Ding in die Nase gesteckt und dann habe ich 10 Minuten später auf die App, aufs Handy direkt den Bescheid gekriegt und der war dann städteweit gültig.
Das war dein Traum, gell?
Das wäre richtig gut gewesen, ja. Kurz genau. Hin irgendwie, einmal Beep über die App, alles registriert, meinetwegen die App oder keine Ahnung, irgendwie anders. Und also dann kriegt man das schön direkt aufs Handy geschickt, aber nein, es lief, sagen wir, eher oldschool.
Ich hab zweimal sagen müssen, Markus mit K und Herr Hofer mit einem R2F.
Ah, ja. Nicht Herr Hofer. Ja, das ist jemand anderes, glaube ich.
Das war jemand anderes, ja. Und Katastrophe.
Der ist doch gerade in Rente gegangen, also, bei der Tagesschau.
Ich hab die aus meinem Hotelfensterchen schon gesehen, dass die Schlange schon vor der Öffnung der offiziellen Teststation immens lang war, damit meine ich circa 100 Meter. Hab dann gedacht, hey, jetzt wäre es vielleicht mal Zeit, mich anzustellen. Und ich habe dann tatsächlich mehr als eine Stunde gebraucht, bis ich meinen Wisch dann hatte, meinen Papierwisch.
Okay, bei mir ging es ein bisschen schneller, aber ich war ein bisschen später dran. Also meine erste Prüfung war um 12.20 Uhr, glaube ich.
Ja, ich musste mich echt beeilen, weil irgendwie 10 Uhr irgendwas hatte ich meine Prüfung und um 9 Uhr,
30.
11, ja genau, 9.30 Uhr macht das Ding erst auf. Also es war echt ziemlich knapp, aber wäre gar nicht notwendig gewesen, weil die Prüfer waren auch in dieser Warteschlange und kamen nicht dran.
Ja, also bei mir ging es dann halbwegs zügig tatsächlich. Ich habe eine halbe Stunde, glaube ich, gebraucht von ich stelle mich an und habe den negativen, also den Tagespass in der Hand. Also im Endeffekt waren es 3 Schlangen. Einmal man stellt sich an zur Anmeldung und gibt dann Name und Wohnort ab, kriegt das auf einen Zettel geschrieben, handschriftlich, mit so ein bisschen wie ein Loszettel. Und man hat quasi so einen vorperforierten Abriss in der Mitte und links steht dann einmal die Zahl drauf und rechts nochmal die Zahl und dann steht auf dem einen nochmal der Name und der Ort drauf. Und dann geht man die nächste Schlange. Wenn man durch ist, wird dann schön der Abstrich aus beiden Nasenlöchern genommen. Und das klemmt man dann in das Röhrchen, in das die Probe kommt, klemmt man den Teil mit dem Namen drauf.
Genau, den anderen und das behält man. Ist auch mega, mega fehlersicher. Weil zum Beispiel Wind oder so würde jetzt diesem Papierchen überhaupt nichts anhaben.
Oder ja, wobei es ist, also es waren tatsächlich so Wäscheklammern waren daran befestigt, die mir relativ solide aussahen, aber das kann natürlich auch sein, dass der Schein trügt. Ich habe es mir dazu genau angeschaut.
Die sind doch sicher genormt, diese Wäscheklammern.
Ja, genau, war dann die Wäscheklammer, die Corona-Testung Norm, Wäscheklammer. Und dann kommt das Schönste, nämlich dann muss man, dann denkt man sich, hey, wir wollen ja eigentlich Menschenansammlungen vermeiden, deswegen lassen wir die Leute auf einem 3-Quadratmeter Bereich 20 Minuten auf ihr Testergebnis warten. Ja.
Also bei mir gab es da eine Schlange und ich habe mich dann einfach hinten, also in der dritten Schlange dann angestellt. Und bis ich tatsächlich dann am Ende der Schlange ankam, also da waren noch 2, 3, 4 Leute vor mir, wurde ich auch schon aufgerufen. Also das ging tatsächlich dahingehend relativ reibungsfrei. Und wir haben uns natürlich alle die Maske währenddessen getragen und entsprechend Abstand gehalten. Das hat den Verkehr ein bisschen blockiert.
Da waren in dieser wir warten aufs Testergebnis, Schlange waren locker, dann gegen Ende 100 Leute. Die haben sich dann alle in irgendwie in dieser schmalen Gasse in 3 Schlangen einreihen müssen. In dieser Gasse ist dann auch regelmäßig der DHL-Transit durchgefahren, der dann nochmal dafür gesorgt hat, dass die Leute noch enger aufeinander sitzen mussten. Also das war alles scheiße. Ernsthaft. Also wirklich so Real-Satire. In welcher Station warst du denn? An der Neckarbrücke oder woanders?
Ja, genau, da beim Touri-Büro oder wie auch immer. Also wahrscheinlich waren wir an der gleichen, also die nächste zur Hochschule für Kirchenmusik. Also bei mir hat sich dann alles so halbwegs geregelt. Es war nur nicht ganz klar, wo welche Schlange ist, wo man sich anstellt. naja, wenn man da irgendwie retimen will, also dass man zuerst zur Anmeldung muss, dann zum Testen und dann zur Ergebnisausgabe, stand macht theoretisch Sinn.
Ja, aber muss
es
man
stand
auch
so ein bisschen, also wenn man das wollte, wirklich wollte, konnte man irgendwie Vermutungen anstellen, aber so wirklich eindeutig war es nicht und die Schlangen sind dann teilweise ineinander übergegangen.
Ja,
also hätte man wesentlich besser machen können logistisch.
Was ich auch noch sehr spannend fand, ist einfach, dass meine Schlange um 9.30 Uhr zu erheblichen Anteilen aus Menschen bestand, die ob ihrer Haarfarbe klar als Rentner zu erkennen waren. Und ich stelle mir jetzt schon ein bisschen die Frage, warum man als werktags freihabender Mensch samstags in Tübingen shoppen muss. Aber das ist jetzt einfach nur eine persönliche
Weil
Frage,
die kann.
Ich schätze auch weniger shoppen, vielleicht mehr in dem geöffneten Außenbereich dann der Gastronomie den Nachmittag zu verbringen.
Der hat Freitags,
oder den Vormittag, Mittag, den Tag.
Nicht auf, oder? Donnerstags auch nicht.
Doch, ich glaube die komplette Woche über.
Ah, okay, aber das wussten die dann vielleicht nicht, ich weiß es nicht.
Gute Frage, also keine Ahnung. Könnte es so und so sein. Also, aber natürlich, klar, also man ist ja immer so die Frage der Abwägung, ist ein Pilotprojekt, das heißt, man probiert natürlich aus und Tübingen bietet sich da an, weil Tübingen hat, glaube ich, die niedrigste 7-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg, wenn ich das richtig habe, oder eine der niedrigsten.
Ja, wenn sie so weitermachen mit den, indem sie die Leute in den DHL-Transits in die Gassen zwängen, dann nicht mehr. Aber
ja,
geht schnell.
Ich bin gespannt, weil ich bin seit letzter Woche ein quasi Kollege von Tobias und auch Hochschuldozent und darf jetzt mit meinen Studierenden, es sind tatsächlich alles Männer, also mit meinen Studenten, ein Praktikum machen der Informatik und wir machen tatsächlich Corona-Software. Also wir werden genau so ein Ding entwickeln, um gemeinsam mit dem Summer Breeze Festival, die sind mit dem Boot, ein Konzertveranstalter aus Ingolstadt, die Veranstalterin, die Eventmanagerin der Lage der Nation, Open Airs und Live-Veranstaltungen ist mit dabei. Also wir werden da versuchen, wieder ein bisschen Normalität in die Kulturszene zu bringen mit einer halbwegs intelligenten Software, die genau das macht, was in Tübingen jetzt irgendwie eine Stunde braucht, nämlich das Managen und das Erfassen von Testergebnissen und von Crowdbewegungen. Und wer sich dafür mehr interessiert, ich glaube, ich werde da in meinem Tech-Podcast Code Culture, Link ist in den Shownotes, ein bisschen mehr drüber erzählen und hier wahrscheinlich nur weiter über schlechte Papierprozesse lästern. Aber jetzt
das klingt von den Menschenmassen, echt so ein bisschen wie damals Wacken, die Bändchenausgabe, wo irgendwie alle kommen montags und montags ist aber nur eine Person an der Bändchenausgabe beschäftigt.
Ich erinnere mich da auch noch an irgendeinen Blast vor x Jahren, als wir auch eine Bändchenausgabe und das irgendwie freitags dann so kurz vor Musikbeginn total eskaliert ist und irgendwie wenige Leute drin waren, sehr viele außen in der Kälte in der Schlange standen, irgendwas, also scheint ein gängiges Problem zu sein. Aber worauf ich eigentlich raus wollte, das heißt, wenn du so eine tolle Software programmieren lässt, dann wäre das ja durchaus eine Option, dass wir vom Blast ja im Sommer vielleicht was machen könnten.
Ja, tatsächlich, also der Organisator dieses Open-Air-Geländes, das wir jetzt ins Auge gefasst haben für einen Sommer-Open-Air-Blast, wird auch mit dabei sein bei dieser Anforderungserhebung. Und im besten Fall ist dieses Softwareprodukt, welches wir da entwickeln, ein integraler Bestandteil unseres Hygienekonzeptes und ein Werkzeug, um die Auflagen umsetzen zu können. Und ich hoffe, dass wir da einen Beitrag leisten können. Also das
Wie werdet ihr die dann nennen? Luigi? So in Analogie zu Luca?
wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich muss es irgendwie ein mega seriöser akademischer Name sein, weil die Marketingabteilung von der Uni einen Stock im Allerwertesten hat. Ich weiß es nicht. Wir müssen mal schauen, wie sich das wird. Ich bin kein Freund davon, Dinge zu Lobpreisen, bevor sie Fleisch geworden sind. Und die Studierenden sollen ja erstmal was lernen und was arbeiten und da bin ich jetzt erstmal gespannt, was da am Ende bei rauskommt.
Sind das lauter Erstsemester?
Nee, es sind 6 Semester tatsächlich, aber...
Ja, okay, das heißt, es kommt da was Vernünftiges bei rum. Vielleicht?
Okay, dann gehen wir weiter zum nächsten Thema.
Jetzt wollte ich echt noch was fragen, egal.
Ja, schieß los.
Ja, jetzt habt ihr...
Was jetzt, für Kompetenzen sind da dann drin? Also halt, oder was wird damit, oder soll damit abgedeckt werden?
Also die der Lösungsraum, den wir haben, ist eine Process Engine, die auch dynamisch anpassbar ist. Also man könnte dann tatsächlich noch am Abend zum Beispiel Prozesse ändern und Prozesse anpassen, Schwellwerte verändern. So die Features, die wir anstreben, ist mit QR-Codes und Notifizierung die Testergebnisse zu managen, dass man eben nicht warten muss auf das Ergebnis, sondern dass man derzeit was anderes tun kann, dass man Push-Nachrichten bekommt, dass man sich mit einem QR-Code, der dann auf deinem Handy ist, auch ausweisen kann, also dass man nicht diesen Papierzettel in der Hand hat, sondern dass jeder Gastro-Kellner, jeder am Einlass mit einem Scan verifizieren kann, jo, diese Person ist getestet, diese Person ist geimpft. Und was auch noch relevant sein wird, ist das Cluster-Management oder das Kohorten-Management. Das heißt, wenn wir aus einem Haushalt sind oder wenn wir sowieso zu einer Kohorte gehören und gerade nach den aktuellen Hygienebestimmungen gemeinsam sitzen dürfen, dann wird es gemanagt und wird dann auch entsprechend ans Logistikteam kommuniziert, sodass dann Sitzplätze vorhanden sind, die halt genau unserer Kohortengruppe entsprechen. Also das ist so der Lösungsraum, in dem wir uns versuchen zu bewegen und hoffen da auf gute Ideen tatsächlich auch von den Veranstaltern und auf eine gute, flexible Softwarelösung. Und gerade dieses Kohortenthema, ich denke, ihr wisst, wie es letztes Jahr war, hat sich Woche um Woche geändert. Mal war es ein Haushalt, mal waren es 3 Haushalte, mal waren es irgendwie 10 random Leute, mal waren es 5 random Leute. Und das dann halt auch dynamisch anpassen zu können, ohne dass man die ganze Software neu implementieren muss, ist dann die architektonische Aufgabe, der wir uns stellen. Und ich glaube, wir haben da einen ganz guten Ansatz. Und ich hoffe, dass wir damit Erfolg haben werden und damit auch gleich der Aufruf, wenn ihr da mitmachen wollt als Anforderungsgeber, also nicht als Entwickler, entwickeln müssen die Studenten, als Anforderungsgeber, dann ruhig eine Mail droppen an markus.herhofer@thi.de und dann könnt ihr mit mir direkt in Kontakt treten, um da Ideen und Anforderungen zu managen.
Nice. Jetzt habt ihr aber so viel über die Technik erzählt, wie wir eigentlich auf das Thema gekommen sind.
Stimmt, da waren wir total
abgeschweift, sind mal wieder was super nice.
Das sind Podcasts.
Aber ihr habt ja eigentlich Musik gemacht. Und nicht
wir haben Musik gemacht, ja.
Nachdem ihr euch auf Corona habt testen lassen.
Ja genau, dann hatten wir diesen Papierwisch in der Hand und dann ich war der Erste und durfte dann vor dem Landeskirchenmusikdirektor, Kirchenlandesmusikdirektor,
LKMD.
Direktor.
Landeskirchenmusikdirektor, glaube ich.
Okay, durfte ich dann Klavier spielen. Habe ich auch gemacht. Und was musste man da machen? Da musste man 10 Minuten lang Stücke spielen, die man selber auswählen durfte. Dann hat man noch ein Pflichtstück bekommen, welches man 4 Wochen vorbereiten durfte. Dann hatte man noch Kirchenlieder, also tatsächlich so Gemeindegesang begleiten müssen. Da durfte man sich 2 Wochen darauf vorbereiten und dann noch eines vom Blatt.
Und das habe ich dann wie lange hast du dich tatsächlich darauf vorbereitet?
Ich hatte tatsächlich eine Woche Urlaub genommen, um das alles zu machen. Und ich war auch also das Pflichtstück habe ich wirklich schon in der ersten Woche, wo ich es bekommen habe, so geübt, dass ich mir sicher war, dass ich die letzte Perfektion noch in einer Woche rausholen kann.
Mhm. Ja, ich habe ein bisschen alles, ich will nicht sagen prokrastiniert, aber halt, sagen wir mal, effizienziert.
Effizient auf den
gemacht.
Letzten Tag.
Ich hatte die letzten 3 Tage vor der Prüfung auch Urlaub und habe da sehr viel getan und dann festgestellt, das war vielleicht die dumme Idee, tatsächlich einen halben Tag lang mit Akustikgitarre zu spielen, weil meine Fingerkuppen dementsprechend eingedellt und schmerzhaft waren, aber das macht man halt mal dann mit.
Hast du deine Note schon bekommen?
Nee, kriege ich dann im Ende. Was tatsächlich geprüft wurde, einmal Hauptfach, bei Markus Klavier, bei mir Gitarre, dann Nebenfach, das war dann jeweils umgekehrt. Das heißt, ich durfte dann später auch nochmal vor dem Landeskirchenmusikdirektor Klavier spielen.
Ich war echt froh, dass ich vor dem, also ich hatte ja wirklich, ich hasse Gitarre und ich habe mir überlegt, Moment, welchen Song gibt es denn, der möglichst wenige Akkorde hat? Und mir ist dann einer von den Black Eyed Peas eingefallen, der hat nur einen Akkord, aber das hat mir dann mein Gitarrendozent gemeint, das ist ein bisschen zu wenig. Schau mal, dass du vielleicht 2 Akkorde hast und dann Google, geile Songs mit 2 Akkorden. Bam, Lady in Black von Uriah Heep.
Ah, ja klar.
Ja, super. Mega geil, habe ich so gerockt und so und so, so, so Lady in Black voll cool mit dem AAA-Refrain und dann haben sie auch gemeint, okay, jetzt kommt keine neuen Akkorde mehr. Danke. Spiel mal dein nächstes.
Ja. Ja, man muss auch dazu sagen, der Zeitplan war natürlich völlig durcheinander, da die Sache mit den Corona-Tests so stark eskaliert ist. Das war natürlich nur bedingt vorher absehbar. Man hat natürlich gehofft, dass es funktioniert und wenn man, es wurden extra tatsächlich dann die Prüfungen nochmal nach hinten verlegt.
Ja, da habe ich dann geholfen, das ein bisschen zu entzerren, indem ich einfach 4 Minuten 2 Akkorde spielen wollte und sie dann nach 10 Sekunden gedacht haben, jo, er kann beide.
Passt ja. Nachzeit, ja.
Aber kann man da auch nicht bestehen? Also, dass man dann auch nicht
zugelassen wird? Ja, definitiv. Also, ich würde tatsächlich sagen, die Anforderungen sind sehr, sehr hoch. Also, wenn man jetzt nicht sein Zeug drauf hat, dann ist es auch gar nicht möglich, zum Beispiel dieses Pflichtstück innerhalb von 4 Wochen einzuüben. Weil es schon einen relativ anspruchsvollen Charakter hat. Also war für mich auch eine Herausforderung und ich spiele seit 16 Jahren Klavier und das auch regelmäßig und routiniert auf Bühnen. Und wenn man dann noch irgendwie seine Nervosität nicht im Griff hat, kann ich mir schon vorstellen, dass man da auch mal daneben lang kann.
Ja, das kann schon schnell gehen. Aber haben, glaube ich, durch die Bank, du gehst auch nach einer 2-jährigen Ausbildung nicht in die Prüfung, wenn das eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass du da durchkommst. Also wenn die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass du da nicht durchkommst oder dass du das, also wenn vornherein klar ist, dass du das verkackst, dann wirst du nicht in die Prüfung gehen.
Ja genau, also das gibt man sich einfach nicht einfach auf, weil der Vorbereitungsstress schon da ist und das macht man nicht einfach so auf gut Glück. Mhm. Dann kam noch die mündliche Prüfung. Was haben Sie dich denn da gefragt, Tobi?
Genau, die mündliche Prüfung, da dreht sich dann im Endeffekt um Stilkunde, Tontechnik und, was war das dritte?
Instrumentenkunde.
Genau, Instrumentenkunde, ja. Es wird dann im Endeffekt ein Lied vorgespielt. Das ist das Erste, was passiert und dann muss man erstmal was zum Lied sagen, irgendwie Stil und so weiter einordnen oder möglichst viel natürlich einordnen, was da geht. Bei mir war es, ich glaube zumindest, Gospel. Schön mit Klavinett und Chor, so wie man sich das vorstellt, so schon Blues Brothers Style, wenn man so möchte. Also ich habe mich da sehr, sehr gezwungen gefühlt, eigentlich beinahe einen schwarzen Anzug und Sonnenbrille anzuziehen.
Hat's gegroovt.
Aber ja.
Warst du auf einer Mission von Gott?
Wenn man so möchte, ja.
Den Blues gebracht. Im Namen des Herrn unterwegs.
Genau, irgendwie mit einem halben Tank und einem Tank und einer halben Schachtel Zigaretten oder sowas.
Mit einer Sonnenbrille.
Ich sollte den mal wieder an, das ist peinlich jetzt gerade.
Hit it.
Na gut, und dann reden wir dazu ein bisschen, was da für Instrumente mitspielen, was da passiert, was sind so Eigenschaften, die ein Stil sind. Und dann geht es über in Tontechnik. Ich durfte eine DI-Box, also Direct Injection Box oder D-Box. Die Box da, die Eubox da.
Die Eubox,
ja. Eubox. Genau, die. Und symmetrisches, asymmetrisches oder unsymmetrisches Signal. Symmetrisch, unsymmetrisches Signal. Und dann wurde mir noch ein Bild gezeigt von einem Instrument und ich war beinahe außer mir, weil mir wurde ein Bass gezeigt.
Was?
Schön, ein E-Bass, ein Vierseiter E-Bass.
Ein Instrument?
Im Volksmund wird es, glaube ich, als Instrument angesehen, ja.
Unter
die Experten streiten sich drüber, aber. Ja, und dann war natürlich meine erste Ansage, war natürlich, ja, schön, aber ich würde das Ding ein bisschen kleiner machen und mehr Saiten dranhängen, dann wäre es geil.
Hast hochgepuppert, zum Glück war der Prüfer nicht Bassist.
Immer dieses Bass-Bashing hier.
Ich weiß, weil der eine Prüfer war natürlich der Gitarrenhauptfachdozent.
Ah, okay, na gut.
Bei dem ich auch nebenher dann noch Unterricht hatte. Das heißt, wir haben uns dann natürlich auch Woche für Woche im Unterricht dann eigentlich haben wir uns nur ausschließlich über Basser lustig gemacht.
Sehr gut. Und
darf man eigentlich noch öffentlich Basserwitze bringen, oder?
Ja, schon. Also ich glaube, Basser und Bratschisten sind nach wie vor Freiwild.
Okay, schnell, Markus, aus der Hüfte geschossen, dein bester Bratschenwitz.
Was ist das Interessanteste, dass man auf einer Bratsche spielen kann? Schach.
Sehr gut, den kannte ich noch nicht. Okay, gut, wie könnte man, okay, warte, ich habe zwei Favoriten. Der eine, wie könnte man im Orchester unglaublich viel Geld sparen? Indem man Bewegungsmelder an die Pulte der Bratschen macht. So, fürs Licht und so. Und der zweite unterhalten sich zwei Bratscher so über die Sommerpause, Winterpause, keine Ahnung, über die Saisonpause. Meint der eine zum anderen, ich hab's mir schon hart gegeben jetzt über die freie Zeit, ich hab hart Achtel geübt. Und dann meint der andere, geil, spiel mal eins. Keine, wie auch immer. Okay, gut, sorry, weiter geht's. Wo waren wir stehen geblieben?
Wie klingt eine Bratsche am besten?
Knisternd im Kamin.
Ja.
Ist gut.
Ihr gönnt euch echt.
Gut, also Bratsche haben wir jetzt nicht gespielt. Ich hatte tatsächlich, sie haben gedacht, da kommt so ein Mann mit Bart und langen Haaren rein. Spielen wir dem doch mal Hip-Hop vor. Und ich habe tatsächlich, wie heißt es, Lose Yourself?
Eminem.
Lose Myself, genau.
Lose Yourself.
Durfte dann was von Samples und 808 und Gitarren und Sprechgesang erzählen. Dann wurde es ausgeweitet auf, was ist denn das Übergenre von Hip-Hop? R&B natürlich, das wissen wir natürlich.
Ach so, das war eine Frage, sorry, ja, genau. Ich dachte, das war eine rhetorische Pause.
Nein, das war natürlich eine Frage, aber du hast es sehr gut überspielt, dass du es auch nicht wusstest, genauso wie ich. Ich hatte einfach mal ein bisschen geraten und dann musste ich irgendwie noch sagen, hey, was gibt's denn so im R&B? Mir ist dann irgendwie noch Destiny Child und Michael Jackson eingefallen. Und das war dann ganz okay. Dann habe ich auch eine DI-Box bekommen und Kondensatormikrofone, musst du ein bisschen so sagen, was Großmembran, Kleinmembran. Und in der Instrumentenkunde kam eine Gitarre. Eine E-Gitarre.
Oh.
Und da musst du dann noch ein bisschen was erzählen, wie die E-Gitarre zum Ton kommt und was so ein Abnehmer ist und warum es da Humbucker und Single-Coil-Tonabnehmer gibt und was die so unterschiedlich machen.
Ich bin ganz kurz, ganz hart in die Physik abgedriftet und habe von Widerstände und Gedöns erzählt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine gute Sache war oder nicht.
Habe ich auch. Ich habe natürlich von der Dämpfung erzählt, von einem unsymmetrischen Signal und dass man da ab 7 bis 10 Metern definitiv keine Klinke mehr als Keyboarder verwenden möchte.
Ja. Als Gitarrist genauso, ja.
Ich glaube, das ist auch das, was man hören möchte, weil wie oft habe ich hier schon irgendwelche Keyboarder gesehen, die dann mit der Klinke ins Mischpult gehen wollen über irgendwie 20 Meter und sich noch wundern, warum scheiße klingt. Das ist wahrscheinlich nicht so das Richtige.
Ja.
Ja, sehr ich praxisnah. Hab tatsächlich
auch die bitte?
Sehr praxisnah dann die Tontechnik.
Ja, also schon. Wir hatten auch tatsächlich nochmal einen ganzen Seminartag, der sich rein mit Tontechnik beschäftigt hat und zwar ausschließlich Praxis eigentlich. Das war auch so eine Corona-Hygienekonzept, also Anfang des Jahres war das mit Hygienekonzept und so weiter. Ich war nicht da, weil ich leicht am Kränkeln war, aber anscheinend oder zumindest so mein Eindruck hat es mir nicht geschadet. Naja, wobei, schlechte Formulierung, habe ich es trotzdem hingekriegt, glaube ich. Auch wenn ich natürlich noch kein Signal habe, ob ich jetzt die Prüfung bestanden habe oder nicht.
Ja, ich habe das Signal schon bekommen. Also ich habe bestanden sogar sehr gut bis gut. Mhm. Also eine 1,5 im der Theorie, eine 2 im Klavierspiel. Und wer hätte es gedacht, also ich bin schon sehr traurig, dass mein 2-Akkord-Song dann doch nur eine 3 auf der Gitarre war. Ist natürlich vielleicht ein bisschen im Schwierigkeitsgrad geschuldet und vielleicht auch, dass ich irgendwie beim Strumming die letzte Achtel immer gebraucht habe, um den Griff zu wechseln. Also. Aber
Aber ich meine, damit fügst du dich doch so ganz gut in den Schnitt der Lagerfeuer-Gitarristen mit ein, oder?
Ja, genau. Also ich glaube, so jeder Christian-Gitarrist ist jetzt sehr authentisch. Ja. Also einfach so 2 Akkorde und dann aber auch immer genug Zeit zum Umgreifen, einplanen, einfach so 2-3 Mal das ungegriffene Griffbrett anschlagen, dass man auch immer schön so dissonant zwischendurch ist.
Ich habe tatsächlich dann einfach die letzte Achtel oder 16, je nachdem, einfach Ghost Notes gemacht zum Umgreifen und so getan, als ob es quasi Konzept wäre. Also okay, gut. Ich
fällt dem Experten natürlich auch überhaupt nicht auf. Ja. Gut, ich bin jetzt übrigens fertig. Sie haben einfach meine alten Noten von vor 14 Jahren noch gefunden und die dann einfach mit angerechnet. Du musst jetzt noch irgendwie Kadenzen spielen oder irgendwie Turnarounds, heißt das im Pop?
Ja, eher so Bassabgang, nee, Bassaufgang nicht, den gibt's. Doch,
Bass. Den gibt es auch, also so 16,
Quintfall gibt es, aber kein Quartfall, ja.
Ja, genau,
verschiedene, übliche Akkordfolgen.
Spielst du die auf dem Klavier oder auf der Gitarre?
Da muss ich auf der Gitarre spielen.
Auf der Gitarre tatsächlich?
Wow, okay. Selbstverständlich, ich habe ja kein Klavier als Hauptfach.
Ah, okay, ja, das ist schon anspruchsvoll.
Ja, wobei, also ich durfte auch im Unterricht beim Kantor durfte ich auch viel auf dem Klavier mitspielen.
Ja, okay, gut.
Ja, durchaus auch okay, also nicht verkehrt, wenn man das kann. Also ich meine, ich habe ja auch damals mit dem Klavier Abitur gemacht, die fachpraktische Abiturprüfung. Das heißt, ich kann da schon ein bisschen was.
Ja, hatte ich auf dem Klavier gemacht, lass mich überlegen. Ich hatte es an der Orgel gemacht. Ich habe Orgel gespielt, ja.
Das heißt, ihr seid extra für deine Prüfung dann, seid ihr in Kirche?
Ja, tatsächlich. Sehr gut, sehr wirklich. Gut. Also hat auch überhaupt nicht, irgendwie war überhaupt nicht doof oder so.
Ja, so zehn fachpraktische Abiturprüfungen, irgendwie Geige, dann Klarinette, dann Klavier und dann irgendwie schlag mich tot. Och, und jetzt sind wir mit 8 von 10 durch. Komm, dann lass doch mal in die Kilianskirche marschieren, damit die anderen beiden da auch noch ihr Hauptfach oder ihre Prüfung ablegen können.
Ja, genau, wir waren tatsächlich zu zweit. Also wir hatten 2 Organisten, eigentlich 3, aber der eine Organist, der ist jetzt übrigens Musikprofessor in Basel. Grüße gehen raus. Hm. Der hatte, glaube ich, Klavier gemacht. Ja,
ja, war dann die praktikable Lösung.
Definitiv, weil ein Klavier stand halt da, die Orgel jetzt nicht.
Ja.
Aber schon eine ziemlich gute Quote, also 2-3 Organisten pro Kurs.
Ja, ich meine, wir sind halt im Herkotzländle da.
Ja, aber bei mir war niemand, glaube ich, das mit der Orgel.
Warst du nicht auf so einem komischen Landgymnasium, warst du in Brackenheim, oder?
Nee, auf dem Elias-Knapp-Gymnasium in Heilbronn-Böckingen.
Ah, doch in Heilbronn, okay.
Ja, aber halt dann Kooperationskurs mit Heilbronner Gymnasium, beziehungsweise ich war dann immer in Weinsberg.
Ja, okay, ich war tatsächlich, die Weinsberger waren gemeinsam mit den Eppingern am RMG, Robert-Meyer-Gymnasium in Heilbronn, was eigentlich auch überhaupt nicht musisch ist, sondern mathematisch, weil da hat ja der Herr Robert Meyer, der hier so mit Sternendingen getan hat.
Mhm. Deshalb auch die Sternwarte im Robert-Meyer-Gymnasium.
Ja, genau, das passt schon.
Macht Sinn, ja.
Oder war der Mathematiker, ich weiß es gar nicht.
Wie auch immer.
Ja, genau. Also gut, aber wir sind jetzt so fast Kirchenmusiker, das ist doch schön.
Ja, beziehungsweise du schon seit 14 Jahren so, zumindest im Nebenamt. Und du bist ja immer noch aktiv, oder? An der Orgel?
Ja, sehr fleißig,
zumindest wenn ich mir so deinen Instagram-Account anschaue,
Orgelbilder drin. Wenn kein Corona ist, dann spiele ich tatsächlich so 1 bis 2 Mal im Monat den Gottesdienst. Was immer noch viel Spaß macht, weil so eine Orgel kann schon was.
Ja, das stimmt.
Orgel ist Metal.
Das heißt, wir müssen mal so eine Orgel ins Gleis 3 stellen. Fürs nächste Blasstück.
Es ist so eine Orgel im Gleis 3.
Ja, es steht im Gleis 3, steht drüber.
Stimmt, du erinnerst
dich, der große Saal. Dieses Eck, das da auswurscht, über dem FOH immer, da steht eine Orgel drin. Und zwar die von Andreas Benz, Kinoorgel, genau. Andreas Benz, seines Zeichens, Musiklehrer am Elias-Knapp-Gymnasium. Ich habe das ein oder andere Jahr mit der Posaune im Salonorchester gespielt. Sehr, sehr schöne Zeit. Grüße gehen raus, lieber Andi, falls du das hörst. Wir sollten mal wieder irgendwie Dinge tun, so Lärm und so.
Ja, und es ist tatsächlich noch nicht fertig aufgebaut, glaube ich. Also die Kinoorgel ist so ein halbes Lebenswerk, sowas aufzubauen.
Also das ist super komplex.
Kinoorgel hat früher in Kinos gestanden und damit hat man die Stummfilme begleitet. Also damit hat man live die Musik zu den Stummfilmen gemacht.
Ich sehe schon, was es für Seminare beim nächsten Blast Post-Corona gibt, falls wir mal wieder im Gleis 3 sind. Punkt 1, die Orgel fertig aufbauen. Punkt 2, Stummfilm mit Orgel.
Das wäre doch mal was,
ja. Ja gut, aber dann können wir, wenn du wirklich Punkt 1 verwirklichen willst, dann können wir, glaube ich, so zum 30-jährigen Jubiläum vielleicht mal anfangen, drüber nachzudenken.
Ja, so lange haben wir da jetzt auch nicht mehr. Die Zeit fliegt, Kinder.
Naja. Wir sind ja noch jung, von daher.
Ja, vor allem du.
Naja, danke auch.
Bist du heute nicht älter geworden?
Ich? Du meinst, dass ich heute Geburtstag hätte, also jetzt gerade, wo wir das aufnehmen.
Genau.
Das wäre, also das halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil dann würde ich, glaube ich, nicht mit euch irgendwie einen Podcast aufnehmen, sondern irgendwo mich mit Freunden treffen. Ach, warte, wir haben ja Pandemie, ja, ich glaube, du hast recht.
Ja.
Haben wir jetzt eigentlich eine Ausgangssperre schon oder nicht?
Also ich bin ja hier in Bayern, ich habe eine Ausgangssperre, also draußen fahren keine Autos mehr, was ich sehr begrüße.
Ja, finde ich prinzipiell auch gut, aber bei
das
uns,
keine Autos
ich,
fahren?
Noch nicht. Ja. Du weißt ja, du kennst ja mein WG-Zimmer hier, Schorsch.
Ja, so ein bisschen kenne ich, die Situation, ja. Doch.
Schon mal da gewesen.
Schon mal da gewesen, ja.
Über wie viele Jahre hast du bei mir gewohnt?
Zwei.
Ja, sehr gut. Du kennst ja die Straßensituation vor der Tür.
Yep.
Und bei dir gab es noch die Baustellen, oder? Die Untertunnelung der Straßenbahn.
Ja, ich habe gegen Ende der Baustellenzeit noch, die habe ich noch voll mitgenommen.
Wie weit sind die denn? Kann man den Karlsruhe jetzt unterirdisch fahren? Oder ist das?
Die Testfahrten laufen schon.
Ach, Schorsch, du bist ja vom Fach. Du bist ja vom Fach.
Ja. Jetzt bin ich enttarnt.
Kannst du bitte mal kurz hinter dich greifen, Schorsch, und diese Tröte-Tuten?
Nein.
Bitte. Ach Mann.
Nein.
Also wir haben jetzt praktisch offiziell gesagt, dass Schorsch für alle Verspätungen der S-Bahn im KVV zuständig ist.
Ja.
Und verantwortlich.
Hey, nicht nur im KVV. Bitte nicht so klein denken.
Ja, die komplette AVG.
Alle Liebesbriefe, weil S-Bahnen zu spät kommen, bitte direkt an Schorsch.
Bitte auf Twitter unter dem Hashtag Danke Schorsch.
Genau, da wollte ich gerade drauf raus.
Das kann man alles eingeführt.
Schön unter dem Hashtag Danke Schorsch rausballern. Dann kriegt er das direkt mit und kann sofort Ersatz schaffen. An der Stelle gehen auch liebe Grüße raus an Fabse, der ist da sehr bemüht ist um den Service der AVG.
Sehr gut, also für jede verspätete S-Bahn weint Schorsch eine kleine Träne.
Oder so lacht ungefähr.
Oder er lacht heimlich. Das
ist lacht ja heimlich, ja. Fies. Sitze ich in der Zentrale und denke mir so.
Wollen wir mal in die News einbiegen? Wir haben schon 36 Minuten über irgendwelche Dinge gelabert.
Ja, das schneidet so jetzt zusammen, oder?
Gar nicht fertig.
Nee, wir schneiden hier nichts. Heute mal Code Culture Qualitätssicherung. News.
Ja, sehr gut.
Rückblick.
Halt, da muss aber auch jemand eine geile Überleitung machen.
Ach so, wir
ja, ich wollte eigentlich vorhin bei den Festivalschlangen von eurem Corona-Test irgendwie eine Überleitung machen. Vor einer halben Stunde oder so, dachte aber dann, nee, Moment, ich bin zu früh, shit. Ja, man sollte es vielleicht kurz erwähnen, das wird den Kollegen, glaube ich, nicht gerecht.
Jetzt hast du schon sofort gesagt, das sind wir explizit. Super, der Podcast hier vereint alles.
Was habe ich genau, sofort gesagt?
Nicht
gehört.
Nee, ich auch nicht.
Was hat er gesagt? Ich habe gerade nicht aufgepasst.
Ich bin müde.
Das digitale.
Ich kriege nicht mehr mit, was ich selber sage.
Elements of Rock. Wie war das denn?
Besser als letztes Jahr. Es ist traurig. Tatsächlich, wir haben jetzt schon ein Jahr Pandemie. Das Elements of Rock war jetzt zum zweiten Mal digital. Letztes Mal war es noch sehr improvisiert. Und da hatten sie die Technik auch noch nicht so. Dieses Mal hatten sie ein schönes Studio und die Mikrofontechnik war ein bisschen besser. Die Konzertmitschnitte leider nicht. Aber man muss auch ehrlich sagen, die waren, glaube ich, nie dafür ausgelegt, dass man die mal irgendwie auf YouTube hochlädt und irgendwie genießt.
Also sie haben dann nichts live gemacht oder so. Es war dann eher Moderation mit Archivmaterial.
Sie hatten ein Studio, wo sie live, also gut, vielleicht haben sie es auch vorher aufgenommen, ich weiß es nicht. Nee, stimmt, die hatten Interaktion mit dem Twitch-Chat, also es war diesmal auf Twitch.
Okay. Also dann war es live im Studio und die Musiker waren dann aus dem Archiv.
Einzelne Interviews. Sie haben einzelne Konzerte eingeblendet, Grußworte eingeblendet, unter anderem von Ricke von Pentacrater, von, ach, was weiß ich, wie mal einigen, Pastor Bob, einer unbedeuteten, total truen Black Metal Band aus Franken. Ah. Diese Kriegerreich-Coverband da.
Ja, die habe ich schon mal gehört.
Ja. Ihr wisst Bescheid. Grüße gehen raus.
Superstar und so.
Ja, Superstar. Er hat doch im Chat irgendwie zu 5 Minuten zu spät in den Chat reingekommen und hat erstmal gefragt, lief Triowind schon? Und hat damit so gar nicht gespoilert, dass sie einen Beitrag gedreht haben.
Sehr gut. Naja. Ich fand es auch lustig, als sie damals bei uns gespielt hatten, das eine Mal, wo sie bei uns gespielt hatten, so rum, und dann kurz nachdem wir die T-Shirts gedruckt hatten, den Namen geändert, so, jetzt steht halt noch Kriegerreich auf unserem Shirt drauf, aber es spielt halt Triowind. Passiert.
Ja, es spielt die Kriegerreich-Coverband Triowind. Kriegerreich selbst waren so elitär und haben wieder abgesagt.
Naja, sehr gut. Ja, also die Aufnahmen waren, glaube ich, tatsächlich einfach nur random Konzertmitschnitte, also auch zur Dokumentation oder sowas. Das wir haben damals, als wir mit Opus dort gespielt hatten, gab es ja auch, also da steht im Endeffekt die Kamera irgendwo im Publikum und die Kamera nimmt dann Bild und Ton, glaube ich, auf.
Genau,
und genau so sah es aus und hat es geklungen.
Alle rechtlichen Hebel in Bewegung gesetzt, den Quatsch wieder runterzukriegen.
Wobei, das war glaube ich, kein netter offizieller Mitschnitt, oder?
War das?
Okay, ich weiß nicht mehr genau, ja. Genau, also im Endeffekt Material, das, glaube ich, eigentlich nicht dafür geeignet ist, das irgendwie in irgendeinem Rahmen zu präsentieren, hat man dann benutzt, was ja grundlegend legitim ist. Also das ist ja nicht das Problem, glaube ich. Aber es klingt dann halt und sieht dann halt so aus, wie es dann klingt und aussieht. Das muss man halt dann klar machen. Also es hat nichts mit einer High-End-Video-Produktion zu tun. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht der Anspruch.
War, glaube ich, nicht der Anspruch. Besser als nichts. Hauptsache, man hat die Szene wieder reaktiviert. Und
ja, das war, man hat sich im Chat getroffen auf Twitch. Das war mehr so, die Konzertmitschnitte mehr so fürs Feeling eingespielt. Also teilweise haben sie auch irgendwie nach der Hälfte vom Song wieder ausgeblendet, weil es halt echt irgendwie, ich glaube, von Horde haben sie irgendwie 10 Sekunden eingeblendet, weil der Sound nochmal im Vergleich zu den anderen Mitschnitten nochmal mieser war.
Ja, ich hatte leider...
Schönen Abend, schön mit Dosenbier, schöne Inputs von Ricke und Pastor Bob. Wenn wir es schaffen, die Folge rechtzeitig zu schneiden, packe ich einen Link in die Shownotes, weil der Mitschnitt ist wieder nur eine Woche auf YouTube.
Das heißt noch irgendwie 2 oder 3 Tage?
Oh, ja.
Was haben wir jetzt? Wir haben Dienstag.
Sonntag oder so.
Ja, Dienstag.
Ja, genau.
Ja,
wie immer.
Wir schneiden diese Folge ja nicht, wir schieben die einfach
raus, wie
sie aufgenommen wird.
Genau, gut, also unterm Strich, ich war auch nur ein Bruchteil da, weil ich noch sehr viel anderes zu tun hatte an dem Abend und kann aber durchaus sagen, also es schien mir sehr, sehr gemeinschaftsfördernd und so weiter. Also ich glaube, die einfach die Szene irgendwie so einen Ankerpunkt geben, nachdem das EOR zum zweiten Mal dann, war ja auch mit eines der ersten Festivals, die verschoben wurden und jetzt dann nochmal verschoben wurden, ist natürlich dann sehr ungeschickt, aber ja, das konnte ja niemand wissen, wen es dann trifft zuerst und so weiter. Und da war es, glaube ich, dann schon ziemlich gut, das dann einfach zu machen den Ankerpunkt irgendwie in der Szene zu setzen.
Dann kommen wir jetzt zu den News, oder?
Dann News.
Ja, schauen wir mal.
News und so, Kapitelmarke. Unser Lieblings-Multiband-Mitglied Janis Stefanovic hat einen neuen Blog veröffentlicht. Also ein Blog,
genau,
im Sinne von Blogbeitrag, sondern ein neues Musikblog. Hat da jemand mal reingehört?
Ja, ich habe das so ein bisschen mitbekommen. Das alles hat angefangen in der Facebook-Gruppe. Irgendeiner von diesen christlichen Metal-Facebook-Gruppen. Ich kann die inzwischen nicht mehr auseinanderhalten. Jedenfalls war ihm während der Pandemie langweilig. Komisch. Wie kommt er denn dazu? Er könnte doch einfach neue Musik machen. Macht er, glaube ich, auch. Und er hat irgendwie mal gemeint, hey Leute, schmeißt mir mal random christliche Bands aus der Szene an den Kopf. Ich mache dann mal ehrliche Reviews. Sprich, er pfeift sich dann irgendwie am Stück die komplette Diskografie ein und bewertet das Ganze aus seiner sehr subjektiven und quasi so, ja, ist schon Profimusiker, oder?
Ja, er ist Profi.
Genau, aus seiner Profimusikersicht und irgendwie dann auch so Bemerkungen mit, ja, hier, das hätte man irgendwie ein geilerer Produzent nehmen können oder so. Ist ganz witzig. Es sind tatsächlich, also es ist rein subjektiv, er dreht die Bands da schon ein bisschen durch den Fleischwolf, aber krass, sehr sachlich. Kann man mal sich gönnen.
Genau, also ich lese gerade auch ein bisschen drüber. Es ist tatsächlich schon so ein bisschen abnörden. So, wie ist es produziert? Welche EQs liegen drauf? Wie klingt die Hi-Hat? Wie sind die Overheads? Sind es echte Amps oder sind es Amp-Sims? Also das ist alles ein bisschen so auch für die Leute, die sich da ein bisschen reinnörden wollen, denke ich, ein ganz gutes Material. Der Link ist in den Shownotes.
Ja, es sind auch bisher zum momentanen Zeitpunkt relativ wenige Reviews bisher, aber das wird sich ja, wie das so üblich ist, noch füllen.
Ja, aber es ist auch länglich. Also die da sind, die haben schon ein paar Bildschirmseiten gefüllt.
Meinst du, Markus, es würde Sinn machen, wenn wir dem einfach mal so ein Bootleg von der noch nicht veröffentlichten CD einer süddeutschen Black-Metal-Band zuschieben?
Wir können die auch einfach dieses Jahr mal veröffentlichen. So wie
das wäre eine Alternative,
die 10 Jahre aufwarten.
Ich habe da eigentlich
schön,
Zeit dazu.
Das heißt, wir können quasi Release-Konzert machen und danach direkt die Orgel begutachten.
Ja, definitiv. Ich glaube, wir lassen ein paar weniger wichtige News aus. Mir ist eine noch ziemlich wichtig, und zwar Nergal von Behemoth. Und das ist unsere Lieblings-Satanisten-Band aus dem schönen Nachbarland Polen. Er sieht sich bedroht von einer Gefängnisstrafe, die aufgrund des dort immer noch existierenden Blasphemie-Paragraphen ausgesprochen werden könnte. Und er sammelt da jetzt über ein Crowdfunding Geld ein, um sich mit Anwälten und entsprechenden rechtlichen Maßnahmen dagegen zu wehren. Was haltet ihr da davon, wenn ein Staat mit einem Blasphemie-Paragraphen gegen Künstler vorgeht?
Puh, also man muss auch dazu sagen, Nergal ist ja schon immer sehr, sehr offensiv und aggressiv, was es betrifft, und natürlich provokant. Also gerade die Live-Shows von Behemoth sind immer sehr, sehr anschaulich und symbolisch, aber natürlich auch unglaublich hochwertig. Also künstlerisch ist das ein Augenschmaus. Ich würde es vielleicht mit dem Majestätsbeleidigungsparagrafen ein bisschen in Verbindung setzen, nur dass halt keine irdische Majestät beleidigt wird, wenn man das so, es geht glaube ich eher um die Verletzung religiöser Gefühle, genau, von Mitmenschen.
Es geht um die Verletzung religiöser Gefühle, und da gibt es wohl in Polen ein Gesetz, welches das dann auch unter Strafe stellt, und obwohl ich das teilweise auch ziemlich geschmacklos finde, was er da macht, ist es meiner Meinung nach so, dass die Kunstfreiheit dieser Beschädigung religiöser Gefühle überlegen ist. Aus einem ziemlich einfachen Grund, weil niemand ist gezwungen, sich den Quatsch anzuschauen oder anzuhören. Also es ist jetzt nicht so, dass diese Dinge jetzt in Flugblättern, die in den Briefkasten wandern, sondern es ist ja schon eine sehr abgeschlossene Subkultur, in dem diese Form der Blasphemie, so ist es, muss man beim Namen nennen, stattfindet. Deswegen sehe ich das jetzt aus einer säkularen Sicht und aus der meiner Meinung nach notwendigen Trennung von Staat und Kirche durchaus ein bisschen kritisch.
Ja, also man muss schon wollen, das mitzukriegen. Wenn man das nicht aktiv möchte, dann kriegt man das in der Regel auch nicht mit. Es sei denn, die Sau wird halt mal wieder so stark durchs Dorf getreten, so völlig getrieben, wie auch immer. Ja.
Oder wie
gerne auch getreten oder geprügelt.
Oder wie bei Gorgoroth, dass die toten Schafe.
Stimmt. Also meine erste Begegnung mit Nergal und Behemoth war auf dem Summer Breeze 2008, glaube ich. Mein erster Summer Breeze, wenn ich das richtig im Kopf habe. War das 8?
Muss 8 gewesen sein, weil 7 war Gorgoroth.
Ah, okay, genau. Da dachte ich mir so, okay, gut, sieht spannend aus, gucke ich mir mal an. Und dann hat er irgendwo mitten in der Show angefangen, von der Bibel, die in seinem Hotelzimmer lag, zu erzählen. Und dann hat er scheinbar die Bibel, ich schätze, es war einfach eine ausgedachte Story, einfach so eine Bibel oder ein Buch oder was auch immer mitgenommen und hat angefangen, es auf der Bühne zu zerreißen. Und dann irgendwie nicht in League with Satan, weil das war ja Venom damals gespielt, sondern irgendwas anderes. Hätte jetzt nicht zwingend sein müssen, meiner Meinung nach.
Gehört aber vielleicht zu seiner Freiheit, die er sowohl als Mensch als auch als Bürger hat. Also
ja, also zumindest aus unserer Sicht gesehen, man kann nicht auf der einen Seite Mohammed-Karikaturen rechtfertigen, auf der anderen Seite sowas verurteilen.
Ja, man kann
das
auch
nicht
auf der einen Seite sagen, es ist okay, wenn Stryper Bibeln in die Menschenmenge wirft. Es find ich gut, dass sie das tun, und ist vielleicht auch ähnlich anstößig für Menschen wie jetzt eine zerrissene Bibel. Ich finde, da sind die Menschen auch jetzt aus einem christlichen Kontext heraus und aus dem theologischen einfach frei, und letzten Endes unterliegt da jeder seinem eigenen Gewissen, und die Konsequenz steht mir nicht zu, das zu beurteilen. So sehe ich das zumindest.
Dass der Staat ein Blasphemiegesetz aufsetzt, ist meiner Meinung nach nicht Aufgabe der weltlichen Gerichte.
Genau, letzten Endes.
Um es mal so zu sagen.
Richtig, letzten Endes wird beurteilt da ein weltliches Gericht in Glaubensfragen. Das taugt mir irgendwie nicht.
Und 2 Jahre ist ja schon ganz schön viel, also schon eine größere Strafe eigentlich, Freiheitsstrafe.
Ja, 2 Jahre.
Ja, 2 Jahre. Bis zu 2 Jahre.
Bis zu 2 Jahre, ja, ja.
Ja. Stell dir mal vor, was Behemoth da an Tour- und Dingsaufnahmen. Ah, warte mal, wir haben E-Pandemie.
Jetzt wird es eigentlich
passieren, bis es abgesetzt ist. Ja, genau.
2020 ist.
Kann man Ausgangssperre mit anrechnen, ja?
Genau. Das wird zumindest aufgeräumt.
Dann kommt, ja. Da kommt genau irgendwann ein Album mit Casio-Keyboard aufgenommen.
Oh shit, ja. Alter, wenn er so durchdreht. Oh nein.
Ich würde wahrscheinlich auch das verpennen, weil ganz ehrlich, du hast vorhin gemeint, außerhalb vom Metal-Kontext ist es sehr einfach, an Behemoth vorbeizugehen.
Würde ich jetzt auch sagen.
Es gelingt mir sogar im Metal-Kontext. Klar ist mir Nergal und Behemoth und sein Treiben ein Begriff, aber es geht mir sonst wo vorbei.
Ja, also ich glaube, es geht hier aber auch ein bisschen ein grundlegendes Problem der Gesellschaft. Also im Endeffekt geht es darum, dass er durch sein künstlerisches Tun und das, was er sonst noch drumherum tut, was man aber durchaus als Kunstfigur abstempeln kann, die religiösen Gefühle mancher verletzt. Und das ist so die Frage, ist das wirklich relevant oder ist das nicht einfach nur ein ganz, ganz großes Rumgeheule? Also so im Sinne von, so Kinderlein, jetzt wischen wir euch mal die Tränen von der Backe, jetzt kriegt jeder einen Keks und dann werden wir erwachsen und dann reden wir weiter. Also so fühlt sich, hört sich das manchmal an, so dieses, jo, meine Güte, wenn es dir auf den Sack geht, dann guckst du dir einfach nicht an, fertig, mach du dein Ding und gut, das ist nicht dein Job, dich darüber zu urteilen. Also weil wenn ich jedes Mal, wenn mir jemand irgendwie meine Gefühle oder in welcher Art auch immer verletzt, wenn ich da eskalieren würde, Alter, ich würde aus dem Eskalieren immer rauskommen.
Ja. Es hat so eine Empörungslust, steckt da, glaube ich, auch dahinter. Mhm.
Apropos Dinge, die keiner hören will, werden sich vermutlich auch viele Umfans in letzter Zeit gedacht haben. Habt ihr es mitbekommen, dass der Dero Goy, der Sänger von Umf, hier Eckstein, alles muss versteckt sein, sich jetzt geoutet hat?
Alter, was eine Überleitung.
Ja.
Schon eine gute Überleitung. Es gibt, wir haben YouTube-Links dazu mit ja, doch spannenden Interviews, muss man sagen.
Ja.
Eines davon hat ein bisschen so einen Influencer-Flair, der mir jetzt nicht so taugt, aber das
Christfluencer.
Die Christfluencer. Oh. So, hey, meinst du nicht auch das Fragen?
Ich war sehr froh, dass ich doch noch das andere Interview gefunden habe.
Genau, wir haben da noch ein besseres gefunden.
Stimmt,
beides ist in den Shownotes. Interessante Geschichte, aber darf ich die Frage stellen? Also ich weiß, dass Umf relativ wichtig waren für die Formation der Neuen Deutschen Härte. Haben die seit damals irgendwas Relevantes veröffentlicht?
Naja, muss man mal die Augen aufmachen, relevant. Dann kommt da schon was.
Oh. Relevant?
Boah. Also weiß es auch nicht genau, aber ich glaube, das ging vielleicht noch so 2 Jahre oder so. Also gefühlt danach, nach diesen großen Hits irgendwie nicht mehr, aber ist auch kein großer neuer deutscher Härte.
Ja, gut, also relevant für die Neuen Deutsche Härte. Manche sagen ja, sie waren quasi die Inspiration, dass es überhaupt Rammstein gibt. Sprich, das war ja lang vor ihrem Nummer 1-Hit. Ich glaube, sie waren einfach immer da. Und bei Umf kommen auch immer Leute. Klar, man hat es jetzt nicht mehr so ganz, also ist jetzt auch nicht ganz meine Mucke. Ich habe sie seither auch nicht mehr ganz auf dem Schirm. Aber sie sind halt seit damals konstant da gewesen, haben immer was rausgehauen. Musikalisch bewerte ich das jetzt mal nicht. Wie gesagt, andere Baustelle. Aber ich finde seine Story tatsächlich ganz spannend, wie er quasi immer auf der Suche war. Wie er auch ganz klar rausarbeitet, dass er, also sollte man vielleicht auch noch erwähnen, er hat sich in seinen Texten ja immer sehr stark mit Religion auseinandergesetzt. Also hier, Gott ist ein Popstar. Was gab's noch? Er hat, glaubt, das Vaterunser irgendwie verunglimpft oder so. Bisschen verunglimpft, so halt ungedichtet, so geheiligt werde die Lüge und so. Hat sich da schon immer dran abgearbeitet. Und jetzt kommt er halt quasi hin, also quasi der gleiche, der jetzt irgendwie komische Dinge im Video von Sex hat keine Macht tut oder was, Sexrassismus oder irgendwas. Und genau der geht jetzt hin und macht ein YouTube-Podcast-Interview und betet am Ende selber noch. Schon krass. Gott tut schon krasse Dinge manchmal.
Ja.
Ist das, wie unterscheidet sich das jetzt zum Beispiel von Brian Head Welsh? Wenig. Also ich glaube, es ist eine ähnliche Geschichte. Vielleicht im kleinen deutschen Kontext.
Ja, schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Beim Dero ist ja noch sehr frisch. Ich glaube, in einem Interview hat er erwähnt, dass er sich im November hat taufen lassen. Lass man erstmal ankommen, dann gucken wir mal. Er wusste ja auch noch gar nicht, wie er jetzt mit Umf weitermacht, da das ja eh gerade alles wegen was nochmal pausiert. Haben wir das in diesem Podcast schon erwähnt, was da weswegen gerade alles irgendwie still ist? Ich weiß es nicht. Mir fällt es gerade nicht ein. Das ist auch sowas, was irgendwie die letzten Tage erst aufgekommen ist. Ähnlich war es ja bei Brian Head, weil ich auch damals erstmal hat komplett irgendwie dem den Rücken gekehrt. Der Dero macht jetzt auch immer so den Eindruck, als würde er irgendwie nicht der Musik den Rücken kehren, aber zumindest mal irgendwie seinen früheren Texten. Aber ich glaube, du wolltest eine leise Überleitung machen, oder?
Auch nicht unbedingt. Also wir können die es gab ein bisschen eine Welle über Brian Head. Über seinen Hang zu absolutistischen und extremen Aussagen. Da hat er sich jetzt geäußert auf Facebook. Ich glaube, das wäre vielleicht nochmal spannend, das mal zu sehen, wie er da so im Selbstbild, Fremdbild sich verortet. Link ist in den Shownotes. Also er war nie ein Freund der, wir wollen was sagen, der diplomatischen Formulierung.
Wischiwaschi-Worte.
Genau, der Wischiwaschi-Worte. Sondern es war immer relativ extrem deutlich, was er zu sagen hatte. Und das hat er jetzt mal ein bisschen eingeordnet. Und das fand ich einen ganz guten Read. Und wer sich vielleicht auch früher mal an der einen oder anderen Aussage von ihm gestoßen hat, da ist es, glaube ich, jetzt nochmal eine ganz gute Rekapitulation gelungen, wie er denn selbst dazu steht. Also definitiv ein Read wert, würde ich empfehlen, einfach mal durchzulesen. Nice Sache.
Genau, weil er hat irgendwie in einem Interview mit Rob Flynn hat halt irgendwie sich zu klaren Aussagen hinreißen lassen mit er ist damals, als er frisch irgendwie Christ geworden ist, ist er da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Das ist jetzt irgendwie sehr lasch übersetzt. Er hat es, glaube ich, härter gesagt. Und natürlich die komplette christliche Metal-Szene jetzt alles so, was? Und das ordnet er aber sehr sachlich ein, finde ich sehr gut.
Ja, genau. Also durchaus auch mal eine Reflexion gehört auch zum Glauben dazu. Und das macht er, glaube ich, ganz gut. Und das ist schön, das auch mal
definitiv jederzeit
zu sehen. Genau.
Und also man bleibt ja auch nicht stehen, wenn man ist jetzt Christ und auf einmal bleibt man, und dann ist quasi immer nur der Status quo. Nee, man entwickelt sich ja auch weiter, man bewertet vielleicht auch Dinge anders irgendwie mit der Zeit, wenn man älter wird.
Ja, man ist Danke vielleicht auch Stelle. In anderen Kontexten, so zu anderen Ansichten gekommen. Und diese Entwicklung zu verfolgen, finde ich auch immer sehr spannend und definitiv auch wert, verfolgt zu werden. Und auch nochmal ein Zeichen, dass man vielleicht nicht die Stempel, die man aufdrückt, nicht dauerhaft vor Augen haben sollte, sondern auch in der Lage sein sollte, Menschen in ihrer Veränderung auch wahrzunehmen. Ja, ich glaube, wir haben jetzt genug gelabert, oder?
Sollen wir noch über Locations in Hamburg ablästern oder lassen wir das bleiben?
Ich weiß nicht. Wir haben jetzt eine Stunde voll.
Nee, eigentlich ist das keine Erwähnung wert.
Ist keine Erwähnung. Hamburg.
Ja, ich glaube, es haben inzwischen alle soweit mitgekriegt, dass die große Freiheit so ein bisschen am Rumschwurbeln ist oder was auch immer genau. Und dass sich nicht nur die Hamburger Musikszene da in einem offenen Brief an sie gewendet haben und gemeint so, Leute, was soll der Scheiß?
Das fand ich tatsächlich bemerkenswert, dass das nicht nur die lokale Musikszene war, sondern dass das tatsächlich irgendwie, das war FKP Scorpio, das war irgendwie einer der größten Konzertveranstalter Deutschlands, dass sie sagen, nö, tschüss.
Nicht nur der, also tatsächlich sehr, sehr, sehr viel. Ich habe irgendwo die Zahl gelesen, irgendwie 80% der bespielenden Dings.
Krass.
Also was da passiert ist, ist de facto, dass wir, dass die Locations in Hamburg oder die große Freiheit sich den Luxus gegönnt habe, hat sich den Verschwörungsschwurblern die Inhalte sich anzueignen, Ja, und da haben dann ein paar Veranstalter gemeint, da muss man sich mal sauber von distanzieren und das vermutlich auch zu Recht.
Man sollte vielleicht noch erwähnen, die haben jetzt nicht absolutistisch gesagt, wir beenden die Zusammenarbeit jetzt sofort, sondern die haben sich immer wieder bei denen gemeldet, hey, nehmt doch mal Stellung dazu, wie sieht's aus, was sagt ihr dazu, zu den Anschuldigungen, und da kam wohl nie was und deswegen müssen sie jetzt annehmen, dass der wohl vollen Bewusstseins da auf diese Schwurblerschiene abgedriftet ist und haben daraus die entsprechenden Konsequenzen gezogen.
Genau. Im Endeffekt war der offene Brief dann ja auch so ein, jo, hier, da sind Dinge, die nicht sein sollte. Bringt das mal in Ordnung, beziehungsweise erklärt mal noch. Also es war immer noch so selbst dieser offene Brief, diese Absage im Endeffekt, war immer noch so diese, okay, aber wir wollen natürlich immer noch irgendwie in Kontakt, also in den Dialog treten, erklärt mal immer noch, was es denn soll. Weil man immer noch die Hoffnung hat, weil ich meine, die große Freiheit in Hamburg ist halt schon auch eine Ansage.
Mhm. Ja, die jetzt fehlt quasi, oder?
Klar, genau. Also im Endeffekt wäre das, ich meine, klar, natürlich die große Freiheit, wie alle anderen Veranstaltungsorte, die wäre das seit einem Jahr im Endeffekt wie Dreck behandelt, wenn man das so formulieren darf. Aber das so als Argument auch zu sehen, das ist, glaube ich, nicht gut.
Ja, das ist, glaube ich, auch stellvertretend dafür, wie die Schere halt immer weiter aufgeht, dass wenn halt eine gesellschaftliche Abkehr von Gruppen, Branchen, Menschen stattfindet, dass das halt ein Nährboden für eine Radikalisierung ist. Also ich denke, das ist ein Lehrstück. Und was man davon mitnehmen sollte, ist eben, dass es nicht in Ordnung ist, ganze Industriebereiche, ganze Menschengruppen so unter der Pandemie leiden zu lassen, wie es gerade die Veranstaltungsbranche tut.
Ich habe gerade lustigerweise gerade als während unseres kleinen Aussetzers oder weiß nicht, wie war das Internet bei dir in Pfaffenhofen,
Markus? Ja, ich glaube, ich hatte tatsächlich einen Aussetzer und deswegen hat unser Studio-Link hier nicht mehr funktioniert. Aber den Cut, ich werde den so hemdsärmlich machen, dass man ihn auf jeden Fall hören wird.
Sehr gut. Ja,
gut, das heißt, wir spoilern hier gerade nichts.
Ja, das einfach vielleicht so ein Piepston noch rein, dass man ihn auch richtig hört.
Vielleicht musst du ja die nächste Folge dann irgendwie im Gatter aufnehmen und ein Bild davon an Andi Scheuer schicken oder sowas, dann, dass sich das klärt oder so, weiß nicht.
Am nächsten Tag kriege ich dann Glasfaser.
Genau, was ich eigentlich noch ergänzen wollte, also gerade während des Aussetzers bin ich natürlich, wie man das macht, vorbildlich kurz durch Instagram durchgescrollt und was taucht dann auf? Nena, ihr erinnert euch, 99 Luftballons und so weiter, irgendwas mit Kriegsministern, hat wohl sich auch letztendlich in die Schwurbelecke katapultiert, indem sie, was im vergangenen Wochenende in Kassel passiert ist, im Endeffekt für gut empfunden hat oder als gut dargestellt hat.
Die Lena von aus Kassel?
Nena.
Ah, okay.
Nena aus Kassel? Nena, die mit den Luftballons. Ah, okay. Jana war die. Die Jana aus Kassel, die ich muss schon wieder lachen, wenn ich auch noch dran denke.
Sophie Scholl fühlt.
Das war quasi der Ordnungswächten-Drop, den sie provoziert hat. Genau, aber es war auch nicht Lena aus Hannover, die damals den Satellite nach Deutschland, also hier Eurovision Song Contest, sorry, jetzt schreibe mal wieder ab.
Das ist die nicht wusste, was sie mit ihren Armen macht und dann so ganz komisch getanzt hat.
Naja, die Beschreibung trifft doch, glaube ich, auf 80% aller zu. Bis auf den Epic Sex Guy, der damals, der war grandios.
Der wusste, was er mit seinen Armen macht.
Der hatte die Moves und ja.
Ja, also beim Tanzen in der Disse immer schauen, was eure Arme machen.
Ja, das ist sehr wichtig.
Ist das der Preis, den die abgeräumt hat, den damals Lordi abgeräumt haben?
Ja, genau.
Ja.
Ah, Lordi.
Lordi, herrlich.
Lena hat das ganze Ding gewonnen und Lordi haben sich nur qualifiziert, oder?
Nein, Lordi haben das Ding auch gewonnen.
Haben die ausgeräumt, abgeräumt?
Ja.
Sehr gut. Er wusste auch, wo er seine Hände hin tut.
Definitiv, ja.
Das ist bei den Live-Musikern.
Und seine Flügel auch.
Ja. Gut, dann zurück zur großen Freiheit und die Freiheit, die sich dann Nena wohl nahm. Du hast gar nicht gemerkt,
dass ich so ganz dezent von dem Thema ablenken wollte, weil ich echt keinen Bock mehr auf das Thema habe.
Ja, ich muss gestehen, mir hängt es auch so hart zum Hals raus, aber ich habe immer noch so das Gefühl.
Jetzt ist auch schon 10:30, komm, lass uns.
Ja.
Nee, weil es ist echt so, man hackt dann immer drauf rum auf den Leuten und ja, also das nehme ich aus der Story mit. Immer noch ein Gesprächsangebot hinterher schicken, weil Opferrolle provozieren ist auch nichts.
Ja, du kannst die Leute nicht einfach abdriften lassen, ohne dich um sie zu kümmern, um das mal so rum zu formulieren. Ja.
Korrekt.
Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Weil dann driften sie nur noch mehr ab. Das ist irgendwie auch nichts.
Ja, gut. Ja. Was wir ganz vergessen hatten, das können wir vielleicht ganz noch kurz einschieben, den Wein der Woche.
Oh ja, da steht's noch.
Ich kann die Kategorie nicht gleich umbenennen.
Ich habe überhaupt nichts Gutes hier.
Ja, also ich mal anfangen. Ich hab meinen Wein der Woche, nennt sich Kragerbus, glaube ich. Was man spricht, also wahrscheinlich spricht man nicht so aus. Islay Blended Malt aus Schottland. Den habe ich mir neulich, als ich bei Vom Fass war, kann ich an der Stelle sehr empfehlen, mal bei eurem örtlichen Vom Fass Verkauf vorbeizuschauen. Ist das schon Werbung? Keine Ahnung.
Nee, das, also wenn es gut ist, kannst du Werbung machen, natürlich.
Es ist ja keine Werbung, ich erzähle quasi eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Find ich das schön. Ein sehr, sehr rauchiger, intensiver Blended Malt aus Schottland. Sehr zu empfehlen.
Liebes vom Fass-Team, wenn ihr uns trotzdem eine Spende da lassen wollt, dürft ihr das gerne tun. sollen wir daraus eigentlich einen Running Gag machen? Bachmann, ja. Bist du dir sicher, dass dein Wein der Woche nicht ein Whisky der Woche ist?
Ach so! Okay. Jetzt habe ich, glaube ich, meinen Text vergessen. Was hat er letztes Mal gesagt? Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Wie auch immer. Ja, aber vielleicht hast du recht.
Das war ich diesmal auch. Guter Wein der Woche. Also, guter Wein der Woche ist vom Fass Single Malt.
Genau. Oder wahrscheinlich jeder andere Whisky, den sie dort haben. Ich würde euch ja auf eine Runde Whisky einladen, was wir mal abgeben, ja schön, aber ja. Das muss wohl warten, bis hier Corinna vorbei ist. Hahaha. Was ist denn dein Wein der Woche, Markus?
Mein Wein der Woche ist mir sehr peinlich. Es ist ein Prosecco-Perlwein, ich weiß es nicht. Der war in meinem Wein-Abo der Heuchelberg-Kellerei. Da bin ich Kunde dieses Abos, weil meine Familie da Weinberg hat und dort auch kältert. Und das ist ein ganz, ganz schlimmer Perlwein aus einer Prosecco-Flasche. Today, my name is Green, steht vorne drauf. Also, ich versuche mir mal einzureden, Sie meinen damit die sehr gute Rockgruppe.
Freddy.
Ich glaube aber nicht, weil er schmeckt sehr süß und ich werde wahrscheinlich den Rest irgendwie sehr lieben Freunden einschenken.
Vielleicht ist er ja süß wie eine Ballade von Queen.
Ja, so ähnlich.
Nee, Queen haben
Queen süße Balladen. Is this the sweet wine?
Also mein Wein der Woche ist diesmal auch ein Hopfenwein. Das ist das Hatzbier des Monats, ein Urmärzen. Das kann man schon trinken.
Ich habe es neulich, stand ich auch vor der Wahl, ob ich das Bier der Woche mitnehme von Hatz. Habe mich dann aber doch für den Hopfensturm von Waldhaus entschieden. Ah, ja. Sehr, sehr gutes Bier, sehr zu empfehlen. Sehr intensiv, ja,
der Hopfensturm, der ist, ich finde ein bisschen zu gut gemeint. Umhauen. Also, ich finde ein bisschen zu gut gemeint. Das ist, da liegt sehr der Fokus auf dem Namen und also mir schmeckt er nicht so. Ich fand's too much. Aber gut.
Ja, darfst du gerne.
Ist ja auch kein Wein der Woche.
Ich fühle mich durch deine provokante Aussage nicht in meinen bierischen Gefühlen verletzt.
Bierischen Gefühlen.
Das ist okay für mich.
Sehr schön. Vielleicht sollte man auch so ein Bierblasphemie-Paragraphen einführen.
Hat es nicht deutsches Reinheitsgebot oder so?
Stimmt, wollte ich gerade sagen, ja.
Und Christian, was ist dein Wein der Woche?
Auch mit dem hohen Hopfenanteil, ein Kellerpilz aus Bamberg.
Sehr auch gut.
Stilig aus der Dose.
Genau, ja. Das ist doch bei dir ums Eck, Markus, oder? In Bayern.
Nee, in Bayern.
Ist schon
Bayern. Oh, Bamberg, Bayern, jetzt aber. Oh. Ein
paar Hörer verkrault.
Alle Zuhörer aus Franken dürfen bei folgender Adresse Protest einlegen.
Wenn ihr eine Brauerei seid oder eine Genossenschaft, die Wein erzeugt oder auch ein
Winzer,
dann könnt ihr euch gern bei uns melden. Wir nehmen alle kostenlosen Proben entgegen, insbesondere wenn ihr Heimat-Gin aus Schwagern seid.
Ja, es dreht sich natürlich um jegliche Art alkoholischer Genussgetränke. Gin, Destille, Whisky, Brennerei, Ist das korrekt? Destille Whisky, Destille wie auch immer oder was auch immer, wenn ihr irgendwas Spannendes habt. Wir sind
in diesem offen. Sinne.
Wir werden wir dann nicht mehr Christfluencer, sondern Weinfluencer.
Wir bezahlen Prodigy nach Minuten. Wir müssen jetzt, dicht machen.
In diesem Sinne, wollen,
einen schönen Abend.
Wir glorifizieren kein Alkohol.
Macht es gut.
Bis zum nächsten Mal.
Wir trinken ihn nur. Also, auf Wiedersehen.
Ciao. In Maßen. Genießt es. Ciao. Tschüss. Gönnt euch.
Tschüssi. War das gut?